sein. Das Tor Project als nicht als Non-Profit Organisation, die da dahinter steht in den USA, wird finanziert, wie ihr hier seht. Es gibt verschiedene dahinterstehende Organisationen, die das finanzieren, Regierungen, die das finanzieren, der EFF, die Electronic Frontier Foundation, hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist. NSF steht für die National Science Foundation, die einen Großteil der Finanzierung trägt. Wie ihr seht, momentan gibt es 15 bezahlte Mitarbeiter, die daran arbeiten. Es ist also kein kleines Projekt, das irgendwie einer nebenbei zum Kaffeetrinken entwickelt. Dann natürlich viele Freiwillige, von denen sich hier im Raum auch einige befinden. Und nicht entfallen dürfen diejenigen, die das Netz stützen, indem sie Knoten betreiben innerhalb dieses Netzes, darauf speziell eingehen. Wie sieht das Netz überhaupt aus? Momentan gibt es etwa 2000 Rechner, die Teil dieses Netzwerkes sind, die die Infrastruktur stellen. Last Month bezieht sich auf August, glaube ich. Das heißt, man hat einen Durchsatz von 5 Gigabit, was nicht schlecht ist für so einen von Freiwilligen gestemmten Netzwerkinfrastruktur. Und man schätzt so die Zahl von 500.000 Nutzern, die dieses Werkzeug und die Infrastruktur, die von Freiwilligen bereitgestellt wird, täglich nutzen. Das heißt, es ist wiederum auch keine kleine Sache. Das sieht man hier auch nochmal auf dem Plan. Die Entwicklung 2006 bis 2010. Auf die Begriffe Relays, Bridges will ich später noch eingehen. Erstmal nur die Größenordnung und den Zuwachs. Da sieht man nochmal ganz schön die Bandbreite, die Entwicklung des letzten Jahres. Das ist die Advertised Bandwidth, das heißt nicht die Bandbreite, die wirklich gestemmt wird zu jedem Zeitpunkt, sondern die Bandbreite, die bereitgestellt wird von Freiwilligen, um dieses Netzwerk zu unterstützen. Dann gibt es eben verschiedene Blickwinkel, auf die man sich diesem Projekt annähern kann. Und ich habe schon angedeutet, dass ich eigentlich die Anonymität ein bisschen in den Hintergrund stellen will. Ich möchte mich, meine Motivation, in der ich mich unterscheide von dem, was der Chaos Computer Club und die German Privacy Foundation, die auch starke Vertreter von Tor sind, unterscheide, ist, dass ich mich dem Blickwinkel annähern möchte, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es sehr wichtig ist für alle Nutzer, die keinen freien Internetzugang haben. Wir haben in Deutschland ja das schöne, wir haben viele Debatten über Internetzensur, wir haben viele Debatten über unsere Freiheitsrechte, die wir beschnitten sehen. Man sieht dasselbe in vielen westlichen Ländern, aber was meiner Meinung nach immer unter den Tisch fällt und was man immer eher unter anderem Blickwinkel betrachtet, ist die Masse der Nutzer, die in Ländern sitzen und keinerlei dieser unsere für uns selbstverständlichen freien Internetzugang genießen können. Und denen ist mein persönliches Anliegen, vor allem der westlichen Welt zu zeigen, dass wir mit Hilfe dieses Projektes dieser Bevölkerungsmasse helfen können, an freie Informationen im Netz zu kommen, an Wikipedia zu kommen, an Nachrichtenportale zu kommen. Und das hat auch das Tor-Projekt sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gestellt. Wie kann die Tor-Infrastruktur verbessert werden, um diese Zensurmaßnahmen zu umgehen? Hier gibt es mal ein paar Folien, die könnt ihr euch gerne daheim anschauen. Worum soll es eigentlich gehen? Die eigentliche Idee ist, wie stellt man sicher, dass der Empfänger, vielleicht möchtest du mal kurz übernehmen, dann kannst du mal kurz hin.
Gerne, kannst du mal kurz anfangen. Text, vielleicht darf ich mich ganz kurz vorstellen.
Ja.
Ich vertrete den Chaos Computer Club im Bereich der unbeobachtbaren Internetkommunikation. Mein Name ist Andreas. Für uns war auch in Dresden, als ich das letzte Mal hier sprach, vor 5 oder 6 Jahren, immer ein Anliegen, auch diese akademische Seite zu betrachten. So was ist unbeobachtbare Internetkommunikation, was sind die Angriffspunkte, dazu haben wir schon ein bisschen was gehört. und eben aber auch, was sind Umgehungsmöglichkeiten für diese Angriffsvektoren. Und es war aber immer ein Versuch in einem akademischen Labor. Also all das, worüber wir hier diskutieren, ist 20 Jahre alt. Es beruht auf dem Konzept der digitalen Mixe von David Chaum, der eher bekannt wurde für seine Forschung bei eCash, also elektronischem Geld, der sich über Stellvertreterkommunikation Gedanken gemacht hat. Das, was der leider ja inzwischen verstorbene und kürzlich verstorbene Andreas Pfitzmann hier in Dresden erforscht hat, nämlich wie kann man über Stellvertreter kommunizieren und wie erhöht es die eigene Sicherheit im Hinblick auf Beobachtbarkeit durch Dritte. Was dann aber eben auch sich gezeigt hat, ja, viele weitere Funktionen mit sich bringt, die dann unterschiedliche Interessensgruppen anders wahrnehmen. Regierungen gehen anders an das Thema heran als zum Beispiel Unternehmen, als der einzelne Bürger. All das lässt sich aber mit der zugrunde liegenden Technologie, nämlich diesen digitalen Mixen, abwickeln. Das grundlegende Problem, das wir haben, ist, dass wir eine elektronische Kommunikation haben, die sich dahingehend unterscheidet zur herkömmlichen, gegenständlichen Kommunikation, wenn wir in diesem Saal miteinander sprechen, dass sie digital stattfindet, das heißt, dass sie über automatisierte Mittel erfassbar ist und ihre Begleitumstände automatisiert ausgewertet werden können. Das, was sich inzwischen in der öffentlichen Debatte, ich weiß nicht, ob es hier noch einen Vortrag geben wird, als Vorratsdatenspeicherung manifestiert hat, also die Tatsache, dass inzwischen Regierungen Daten erheben, wer mit wem kommuniziert, um daraus detaillierte Persönlichkeitsprofile sozusagen erzielen zu können, aber nicht in der Art, wie es zum Beispiel kommunistische Nachrichtendienste getan haben, sondern ohne zu wissen, wen man sucht. Der Hintergrund bei kommunistischen Nachrichtendiensten war immer, dass eine Überwachung zwar der Gesamtbevölkerung stattgefunden hat, aber es immer auf Indizien, auf Hinweise verlangt hat, damit man sich für eine Person entscheidet, die tiefer auszuleuchten. Die Technologie erlaubt uns heute, dass wir anhand dieser Begleitumstände der Telekommunikation eine automatisierte Analyse nach Kriterien, die wir nicht kennen, durchführen. Das heißt, einerseits ist damit natürlich die Aufdeckung von sozialen Netzwerken und Strukturen möglich. Andererseits kann man ohnehin damit erstmal feststellen, was ist das normale Verhalten, was ist das sozial normierte Verhalten und was davon ist Abweichung, ohne zu wissen, was diese Abweichung ist, indem man einfach nur feststellt, es weicht von der Kommunikation ab. Und das Problem ist, das zu umgehen ist sehr schwierig zunächst. Und es gibt verschiedene Ansätze, die wir dann auch im Folgenden gleich noch vorstellen wollen. Der einfachste Ansatz in einer Stellvertreterkommunikation ist, dass A in der Kryptographie als Alice bezeichnet, also der die Kommunikation initiierende Teilnehmer, und B, an den die Kommunikation gerichtet ist, in der Kryptographie als Bob bezeichnet, wenn sie direkt miteinander sprechen, eine Datenspur hinterlassen. Das zu umgehen wäre möglich, indem ein Intermediär handelt, das heißt, Alice spricht mit diesem Intermediär und der Intermediär spricht mit Bob. Das ist zunächst natürlich kein großer Gewinn, wenn die gesamte Kommunikation beobachtbar ist. Wir dürfen aber ja nicht vergessen, dass das Ganze in Kommunikationsnetzen stattfindet, die weltweit sind. Das heißt, dass es auch aus einem nationalen Rechtsraum herausgelöst sein kann, dass also dieses Relay zum Beispiel in den Vereinigten Staaten stehen kann. Und genau dort war auch das klassische Beispiel für so einen Intermediär, für die Firma Anonymizer.com, die es Dritten anbietet, über sie zu kommunizieren. Der Nachteil ist, das sehen wir in der nächsten Folie, damit gibt es natürlich einen Single Point of Failure, einen einzigen Angriffspunkt. Wenn dieser Intermediär korrupt ist, kennt er nicht nur die Kommunikation eines Alice, sondern all jener, die sich darauf verlassen. Und die zugrunde liegende Annahme ist, wenn jemand über einen Intermediär kommuniziert, hat er ja offensichtlich etwas zu verbergen. Also ist ein lohnendes Ziel. Selbst wenn der Betreiber nicht korrupt ist, ist es relativ einfach, wenn man ihn beobachtet, nur ihn, ohne die einzelnen Alices und Bobs zu betrachten, herauszufinden, was für Kommunikation da stattfindet, oder sofern man nur Alice und Bob sieht, das einfach herauszurechnen über Timing Analysis. Das heißt, man kann anhand von Laufzeitunterschieden, die man kennt, diesen Intermediär einfach herausrechnen und bekommt die Originalbegleitumstände zwischen den verschiedenen Alices und Bobs. Die Idee, die sich danach relativ deutlich für jeden von uns vermutlich herausstellt, ist, dann nimmt man halt mehr als einen Intermediär, dann wächst auch der Aufwand. Und das ist letztlich genau das Konzept, das Professor Pfitzmann entwickelt hat. eine Serie von Intermediären und dieses Tor-Projekt weiterentwickelt hat, zu sagen, wir möchten genau das tun. Die Anzahl, die Professor Fitzmann verwendet hat, waren zwei, nämlich eine sogenannte Entry-Node, also ein Punkt, wo die Datenkommunikation sozusagen in eine Wolke hineingeht und eine Exit-Node, wo sie die Wolke wieder verlässt und für einen Beobachter ist nicht nachvollziehbar, was in dieser Wolke stattfindet. Das hat sich in der Praxis als relativ problematisch dargestellt, als das Bundeskriminalamt die beiden in Dresden befindlichen Computer per Gerichtsbeschluss dazu gezwungen hat, eine Abhörschnittstelle einzubauen und eine Korrelation zwischen den beiden dort vorhandenen Daten durchzuführen. Und wenn die beiden ihre Informationen zusammenführen, sind wir wieder bei einem Intermediär. Das heißt, die Lösung war immer, einen weiteren Intermediär hinzuzufügen, sodass es also jetzt drei Stück in dieser Kaskade gibt. Damit haben wir bei den bisherigen Angriffspunkten, man könnte die Entry-Node, also den Eingangspunkt in dieses Verschlüsselungsnetz angreifen, oder er könnte korrupt sein. Das ist aber insofern kein Problem, da das Wissen nun geteilt ist und nicht zusammengeführt werden kann. Das heißt, ein korrupter erster Knoten kann zwar sagen, dass Alice eine Kommunikation durchführt, aber nicht zu wem. Genauso kann ein korrupter dritter Knoten zwar feststellen, dass Bob angesprochen wird, aber nicht von wem. Und für den Fall, dass R2 korrupt ist, haben wir ohnehin keine Folie, ist kein Problem, denn der sieht ja nur Kommunikation zwischen anderen Beteiligten dieses Netzes und nicht zwischen den eigentlichen Kommunikationspartnern. IDIS beruht allerdings auf der Tatsache, dass die Inhalte der Kommunikation verschlüsselt sind, durch starke Kryptographie geschützt sind. Hier vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Die Verschlüsselung von Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern schützt nur den Kommunikationsinhalt, nicht aber den Fakt der Kommunikation. Auch weil diese Verschlüsselung sich immer mehr durchsetzt, haben auch Regierungen und Nachrichtendienste begonnen, weiterhin nur die Metadaten auszuwerten, also die Begleitumstände der Telekommunikation, denn diese lassen sich sehr viel kostengünstiger und automatisiert auswerten. Und bereits aus der Tatsache, dass Personen kommunizieren, wie häufig sie das tun, in welcher Länge und in welcher Reihenfolge, lassen sich Rückschlüsse ziehen, ohne dass man den sehr aufwendigen, weil rechenzeit- oder personalintensiven Schritt der tatsächlichen Auswertung der Inhalte vornehmen muss. Das klassische Beispiel bei den Strafverfolgungsbehörden für die Telefonauswertung sind hier Gesprächsketten, die sich pyramidal von oben nach unten durchsetzen. Das Beispiel hier ist, in einer Hafenstadt wird ein Gespräch angenommen aus dem Ausland. Dieses Gespräch führt zu weiteren Gesprächen in die Metropolen in diesem Land. Das führt zu weiteren Gesprächen in diesen Metropolen und weiter in das Umland. Und die Frage ist dann immer, handelt es sich um eine Opernsängerin, die gerade in der Stadt angekommen ist und wo nun die entsprechenden Konzerttermine bestätigt werden, oder handelt es sich um eine Lieferung Rauschgift, die angekommen ist und die nun an die entsprechenden Unterhändler verteilt werden muss, dazu werden Gespräche geführt. Das sind dann Schritte, die tatsächlich wieder nur ein Mensch machen kann, aber dieses Muster zu finden, kann der Computer und kann das automatisiert, ohne dass man ihm auch sagt, wonach er suchen soll, weil er einfach nach Häufigkeiten suchen nach Mustern unbekannter Art. Das ist hier für uns kein Problem, weil wir davon ausgehen, dass die Kommunikation verschlüsselt ist. Also im klassischen Fall ist dann eben der Moment, wo, wenn so eine Kette gefunden wird, ein Mensch sich die aufgezeichnete Kommunikation anhören muss. Wenn er das nicht kann, weil sie verschlüsselt ist, was im Telefonnetz sehr selten ist, endet hier natürlich die Ermittlung. Das Problem sehen wir dann auch im Internet natürlich, wo ist die Grenze von Strafverfolgung. Wir gehen aber immer davon aus, dass die Kommunikation in diesem Netz verschlüsselt ist, und das war auch eine der Initialprämissen, dass man die Kommunikation verschlüsselt. Und um nun die Metadaten entsprechend zu sichern, gibt es eine dreifache Verschlüsselung, eine Art Teleskopstab, den ihr euch vorstellen könnt. Der innerste Teleskopstab geht sozusagen von Alice zu R3. Ein darüberliegender geht von Alice zu R2 und ein darübergehender geht von Alice zu R1, sodass die beteiligten Knotenrechner an diesem System ihrerseits nur das für den Betriebsablauf unbedingt nötige Wissen erhalten, um dieses Wissen nicht entsprechend preisgeben zu müssen, denn wo nichts ist, kann nichts preisgegeben werden. Vielleicht das ganz kurz zum technischen Abgrund.
Ja, ich würde da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Also ich würde jetzt wirklich mal die Blockade, Bridges und so weiter. Mach du weiter.
Gut, also da, ganz kurz vielleicht und dann gehen wir den Übergang besser hin. Wie schon gesagt, funktioniert Anonymität nur in Gruppen. Das ist hinreichend einfach, auch in der realen Welt euch vorzustellen, wenn ihr euer Haus verlasst und für eine regionale oder lokale Sache demonstriert, in einer homogenen Gruppe, sagen wir eine Studentendemonstration im Rahmen von Studiengebühren an einer Hochschule, dann ist relativ klar, dass ihr entweder dieser Gemeinschaft der Studenten an dieser Hochschule nahesteht oder Teil davon seid. Das heißt, Anonymität braucht eine Gemeinschaft. Je mehr verschiedenartige Nutzer so etwas nutzen, desto eher kann man sich in deren Traffic verstecken. Genauso wie in der wirklichen Welt, wenn ihr auf die Einkaufsstraße lauft, müsst ihr weder aus dieser Stadt sein, noch zwangsläufig irgendwas mit den Leuten dort zu tun haben. Und entsprechend, das war auch eine der Motivationen der US-Regierung, das zu finanzieren, dass es sehr schwierig ist, Militärpersonal im Ausland zu schützen mit einem privaten Anonymisierungsnetzwerk. Das würde zwar möglicherweise die konkrete Identität John Doe verschleiern, würde aber immer noch klar machen, dass sich um einen Angehörigen der Streitkräfte handelt. Für Regierungen ist dieses Netz insofern interessant, dass eben diese Prämisse der automatisierten Auswertung der Begleitungsstelle der Telekommunikation, die sogenannte Traffic Analysis, dadurch erheblich erschwert wird. Also nur ein sehr, sehr starker Angreifer, der nahezu alle Teile des Internets sieht, könnte das wieder aufheben. Für Firmen ist es Netzwerksicherheit, weil ein Anonymisierungsnetzwerk dergestalt funktioniert, dass der Kommunikationspartner, also Bob, nicht mich sieht, sondern immer nur den R3, den sogenannten Exit-Knoten, also denjenigen Punkt, wo der Datenverkehr wieder aus der Wolke kommt. Denn nur so kann ich überhaupt anonym sein. Was es aber auch sehr viel schwieriger macht, deren Infrastrukturen anzugreifen, denn jedweder Angriff erreicht ja nicht den eigentlichen Alice, sondern nur den Knoten 3, was auch ein Problem ist auf Seite des CCC als Knotenbetreiber. Und für das Individuum ist tatsächlich die Anonymität, die ein wichtiger Faktor ist. Ich kann unbeobachtet sein. Ich hatte vor 11 Jahren mal ein Projekt gemacht im Rahmen des Zivildienstes. Gab es ein Projekt zur Telemedizin, wo wir Risikogruppen mit sozialer Stigmatisierung hatten, für die wir eben versucht haben, Instrumente zu finden, um unbeobachtbar zu kommunizieren. Das waren hauptsächlich westdeutsche, junge, homosexuelle Männer und ostdeutsche, schwangere, Minderjährige, wo offensichtlich eine hohe Stigmatisierung und ein sozialer Normierungsdruck da ist und offensichtlich Beratungsstellen, klassische, nicht in der Zahl verfügbar waren, wie es nötig gewesen wäre, weswegen dort eine Verlagerung aufs Netz stattgefunden hat. Aber ich denke, da fallen euch zu all diesen Dingen ganz viele Argumente ein, warum so ein Netz nötig ist für die verschiedenen Interessensgruppen. Und ich denke, worauf wir jetzt unseren Fokus legen wollen, was sich das sehr stark zum Beispiel bei der Wahl im Iran gezeigt hat, ist, dass einer der zunächst nicht mal so sehr intendierten Nebeneffekte bei der praktischen Implementierung, was in der akademischen Betrachtung nicht so klar war, auch bedeutet, dass das Unterbinden dieser Kommunikation sehr viel schwieriger wird. Wenn ich nicht weiß, dass eine Kommunikation stattfindet und von wem sie stattfindet, ist es sehr viel schwieriger, sie zu unterbinden. Und das ist die vierte Gruppe, die ihr hier seht. Das sind zensierte Bürger in Staaten, denen es Zensurinfrastrukturen gibt, die dadurch umgangen werden können. Und ich denke, auf dem Punkt ist wieder stärker. Ne?
Gut, jetzt haben wir also, danke Andreas, glaube ich, sehr gut was über die Infrastruktur gehört. Wir haben gehört, ich gehe nochmal auf die Folie, dass es drei Arten von Knoten gibt. Einen Eingangsknoten, einen Knoten, der als Mittelpunkt dient und einen Knoten als Ausgangspunkt. Das Gesamte kann man als Wolke bezeichnen. Und was sich als Problem herausgestellt hat für Länder, in denen aktiv zensiert wird, in denen aktiv solche Kommunikation, die nicht gewünscht ist, unterdrückt wird und verhindert wird, ist, dass diese Wolke natürlich bekannt ist. Die Knoten, die an dieser Wolke teilnehmen, stehen in einem öffentlichen Register. Dieses öffentliche Register wird von der Software Tor genutzt,
um sich diese Knoten auszusuchen für die jeweilige Kommunikation. Und es hat sich herausgestellt, am Beispiel, ich gehe mal hier auf die Folie aus China, ihr seht hier aufgetragen die Anzahl Nutzer, die aus China dieses Netz benutzen. Und man sieht hier relativ schön, dass zum Jahreswechsel 2010 der Effekt eingesetzt hat, dass die Chinesen Technologie erhalten haben oder sich erschaffen haben, die diese bekannten Knoten aus dieser Wolke blockiert, die Verbindungen zu diesen Knoten unterbindet, woraufhin, wie ihr hier eindrucksvoll sehen könnt, die Nutzerzahl aus China auf Null zurückgegangen ist. Dankbarerweise hat sich das Tor-Projekt dem schon angenommen und hat sich überlegt, wie können wir das dem entgegensteuern, und hat sich eine zusätzliche Art Knoten ausgedacht. Dieser Knoten nennt sich Bridge-Knoten, also eine Brücke, die dazu dient, von dem Nutzer aus in die Wolke einzusteigen. Und was die Brücke unterscheidet von dem, was wir jetzt als Eingangsknoten kennengelernt haben, ist, dass die Brücke nicht in dem offiziellen, in der öffentlichen Liste steht. Das heißt, dem Nutzer muss diese Brücke bekannt sein, die Adresse einer solchen Brücke bekannt sein. Die Brücke dient dann für diesen Nutzer als Einstiegspunkt. Dadurch, dass die Brücke nicht in der öffentlichen Liste zur Verfügung steht, ist es sehr viel schwieriger in solchen Ländern, sich hier dieser Adressen habhaft zu werden. Es gibt verschiedene Wege, momentan solche Brückenadressen zu beziehen. Also erstmal muss natürlich wieder jemand, wir haben ja jetzt über die Infrastruktur gesprochen, diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das Tor-Projekt selbst, die Gruppe, die hinter der Entwicklung der Software steht, ist nicht in den operativen Betrieb eingebunden. Das heißt, auch hier müssen sich wieder Freiwillige finden, die diese Brücken betreiben. Wenn man die Adresse wissen muss, dieser Brücke.
Ja. Ist die Brücke dann sozusagen ein Entry-Node oder geht das von der Brücke auf den Entry-Node dann auf
die Brücke? Die Brücke dient als Entry. Okay.
Richtig?
Das sieht man hier auch nochmal dargestellt. Man sieht hier die Alices. Die Alices sind jetzt hier die Brücken. Das sind Nutzer oder eben Freiwillige, die als Brücke fungieren in diese Cloud hinein. Die Cloud ist hier, das ist die Cloud, die blockiert ist, aber durch diesen Umweg über Alice, deren Adresse nicht bekannt ist, ist es möglich, weiterhin die Infrastruktur zu nutzen. Jetzt muss man natürlich an diese Adresse kommen. Da habe ich, glaube ich, keine Folie dazu. Momentan kann man sich so eine Brückenadresse vom Tor-Projekt zuschicken lassen per E-Mail. Man kann per E-Mail eine anfordern. Es gibt eine Website, auf der einem eine Handvoll präsentiert werden, was natürlich wieder möglich macht, für jemanden, der diese Adressen zur Blockade nutzen möchte, sich einzelner Adressen dieses Adressraums habhaft zu werden und diese wieder auf die Sperrliste zu setzen. Das heißt, dazu gehe ich mal auf die Folie, die...
Vielleicht ergänze ich das in der Zwischenzeit ganz kurz. Zunächst ist festzuhalten, dass diese Knoten, das hatten wir schon gehört, also Entry-Node, Middle-Node und Exit-Node, haben in der Regel statische Adressen, weil das interne Routing sehr erleichtert. Es gibt zwar auch Nutzer hinter DSL-Anschlüssen, die Langzeitstabilität ist aber einer der Faktoren, nach denen die Software in ihrer Gewichtung annimmt, dass es sich um ein vertrauenswürdiges System handelt. Dazu sind die aber eben in einem öffentlichen Verzeichnis aufgeführt, damit die Software letztlich diesen Pfad durch das Netz bauen kann. Dieser Pfad gilt auch nur für 10 Minuten maximal, und es werden immer mindestens 3 dieser Pfade aufrechterhalten, die nach verschiedenen Kriterien erzeugt werden. Zum Beispiel sollten nicht Entry- und Exit-Node beim selben Internetprovider stehen, also im selben Autonomous System, sie sollten nicht im selben Land sein. Bei der jährlichen Bewertung, wer die möglichen großen Angreifer sind. Da hat Roger Dingelein zum Beispiel vor 2 Jahren festgestellt, dass die Deutsche Telekom aufgrund ihrer Marktmacht in Europa einer dieser starken Angreifer wäre. Schlicht aus der Tatsache heraus, dass durch die Europäisierung und dann die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte die Deutsche Telekom sehr viele nationale Unternehmen aufgekauft hat und damit ein sehr starker Anbieter ist, auch über Landesgrenzen hinweg. Das heißt, da war notwendig, einen weiteren Faktor einzubauen und zu sagen, es hilft ja nichts, wenn die in drei Ländern stehen, wenn sie alle der Deutschen Telekom gehören, die im Zweifel in der Lage wäre, über ihren operativen Betrieb diese Daten zusammenzuführen. Und die Software, die für diese Router verwendet wird, ist aber dieselbe Software, die der Nutzer am Ende benutzt. Diese halbe Million etwas ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Es ist schließlich ein Anonymisierungsnetzwerk und auch die Betreiber kennen nicht und können nicht kennen ihre Benutzer. Das ist eine Schätzung, die aus der Anzahl der Software-Update-Requests für ein Stück Software geschätzt wird. Das kann aber nach oben oder unten auch, denke ich mal, um den Faktor 10 einfach abweichen. Aber das ist so unsere beste Näherung und wir denken, dass es eher nach oben abweicht als nach unten. Diese Bridges, die sich als Notwendigkeit ergeben haben, weil eben primär China in ihrer großen Firewall, also in ihrer nationalen Zensurinfrastruktur, schlichtweg alle diese Talknoten ausgefiltert hat, sind die Adressen der Benutzer. Das heißt, diese halbe Million Benutzer kann sich entscheiden, mit einem Mausklick ihre Adresse freizugeben. Wer eine Exit-Node betreibt, geht ein gewisses Risiko ein, denn der Datenverkehr sieht ja für einen Bob aus, als käme er von diesem Benutzer. Damit muss man im Zweifel zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden klar machen, dass die missbräuchliche Bestellung von Katzenfutter, das war ein Beispiel, das wir erlebt haben, nicht durch den Betreiber der Exit-Node ausgelöst wurde, sondern offensichtlich durch einen missbräuchlichen Nutzer des Netzes. Zwar lässt sich generell sagen, dass der Missbrauch sehr gering ist, bezogen auf die Daten- und Teilnehmermenge, nichtsdestotrotz findet er statt. Das heißt, ein normaler Benutzer an dem Netz nimmt zunächst nicht als Router teil, sondern nutzt es nur, stellt keine Ressourcen bereit. Um aber sozusagen denen zu erleichtern, am Netz beizutragen und zeitgleich diese enorme Nutzermenge auch produktiv zu nutzen, das sind ja 500.000 IP-Adressen, die sich auch im Zweifel alle 24 Stunden ändern, können die nun eine Bridge sein, das heißt, sie fungieren als Entry-Node für Dritte, indem ihre Adresse über verschiedene Mechanismen einzeln herausgegeben wird, was für Einzelpersonen, die jetzt eben einen Zugang brauchen, völlig ausreichend ist, eine zu bekommen zunächst und dann möglicherweise über das Netzwerk neue abzufragen, was es aber einem Angreifer sehr schwierig macht, 500.000 Adressen zu lernen, da er ja als 500.000 verschiedene Personen anfragen müsste, weil die Instrumente, die diese Adressen herausgeben, natürlich auch verzeichnen, woher Anfragen kommen und wie oft. Also da werden so anonymisierte oder pseudonymisierte Statistiken geführt. Und wenn jemand 500.000 Mal in Folge sagt, gib mir bitte eine Bridge, sagt die Software einfach irgendwann, geh weg. Genau, das nur so als Erläuterung, wer eigentlich diese Bridges sind. Und warum die in dieser Position aufgetaucht sind. Und die erlauben es, Personen, die die eigentlichen Knoten nicht mehr erreichen, eben tatsächlich einen Weg zum Netz zu knüpfen.
Hier auf der Folie nochmal aufgetragen, ist ein anderer Zeitraum, als den wir vorher gesehen haben. Wir haben vorher gesehen, dass die Anzahl der Nutzer, die direkt versucht haben, zur Tor-Wolke eine Verbindung herzustellen, nahezu gegen Null gegangen ist. Wenn man sich dagegen die Verteilung der Bridges anschaut, worauf diese Folie hinaus will, ist, die Chinesen sind schon wieder einen Schritt weiter. Wie man hier sehr schön sehen kann, gab es erste Experimente so Mai, Juni herum. Und im Juni hat man festgestellt, dass die Chinesen sehr schnell sind, diese Adressen einzusammeln. Man geht davon aus, dass es wirklich Personen beschäftigt sind, damit diese Adressen habhaft zu werden, um sie zu filtern. Das heißt, auch hier bewegt sich die Nutzeranzahl zurück von etwa 30.000 geschätzten Nutzern auf 200 bis 1.000 Nutzer, die noch eine Adresse finden, die nicht auf der Filterliste stehen. Das heißt, das Tor-Projekt macht sich momentan Gedanken drum, wie können wir diese Adressen von den Brücken, die uns bekannt sind, so verteilen, dass sie möglichst nicht sofort wieder in die Hände derer fallen, die sich um das Sperren dieser Adressen kümmern. Es gibt verschiedene Organisationen, Menschenrechtsorganisationen. Beim letzten Entwicklertreffen war jemand da, der eine Tor-Software für ein Handy entwickelt, auf Android-Basis. Der es mit Hilfe von anderen Menschenrechtsorganisationen in Kooperation diese verteilen möchte. Das ist ein sehr aktives Projekt, das sehr gut voranschreitet. Nichtsdestotrotz bleibt das Problem, dass die Infrastruktur nicht unter der Kontrolle des Tor-Projekts steht. Das heißt, die Leute, die sich entscheiden, eine Brücke für das Netz darzustellen, können sich entscheiden, ob sie ihre eigene Adresse dem Tor-Projekt gegenüber zur Verfügung stellen möchten, damit sich das Tor-Projekt um die Verteilung dieser Adresse kümmert, oder ob sie die Adresse als privat markieren möchten, weil sie sich selber um einen Verteilungsweg kümmern, um diese Adresse an bedürftige Personen weiterzureichen. Wenn man natürlich keine Kontrolle hat darüber, wer die Adressen betreibt, wer da jetzt dahinter steht, hat das Tor-Projekt auch keine Möglichkeit einzuschätzen, wie stabil sind diese Adressen. Wenn sich die Adresse, wie angesprochen, alle 24 Stunden ändert, muss es eine Möglichkeit geben, die irgendwo zentral vorrätig zu halten. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich das in China dorthin, wo der Nutzer sitzt, der jetzt gerade eine Adresse braucht, dem nicht dabei geholfen ist, wenn ich 3 Tage brauche, um die per Kurier irgendwie in einem Briefumschlag dort abzuliefern. Und das sind so Probleme, um die sich das Tor-Projekt gerade bemüht, verschiedene andere Distributionswege zu eröffnen. Aber das Grundproblem, dass sie einer Menschenrechtsorganisation, die möglicherweise die Infrastruktur besitzt, um dort Adressen zu verteilen, keine Adressen zur Verfügung stellen kann, von denen sie wissen, dass die auch in der Woche noch verfügbar sind oder von denen sie sicher gehen können. Das ist natürlich problematisch, wenn ich eine Adresse habe, die konstant als Brücke fungiert. Wir haben ja die Nachteile angesprochen von konstanten Adressen. Sobald die einmal auf dieser schwarzen Liste landen, ist die Adresse verbraten. Momentan ist es so, dass China diese Adresse meistens nur für 1 bis 3 Tage blockiert. Warum, weiß man auch nicht so genau. Warum China überhaupt noch ein freies Internet hat, in Anführungszeichen, das weiß auch niemand so genau, warum sie nicht einfach komplett nur ihren Bereich freigeben. Aber momentan ist der Kampf, der stattfindet, auf der Basis, dass 1, 2, 3 Tage diese Brücken blockiert sind, wenn sie denn der Regierung bekannt sind. Und man hofft, wenn man jetzt eine Möglichkeit findet, diesen Menschenrechtsorganisationen Adressen zur Verfügung zu stellen. Und da möchte ich einspringen mit der Infrastruktur, die ich zur Verfügung stellen kann, mit einem Verein, der gerade im Entstehen ist, der sich darum kümmern möchte, diese Brückenadressen anzubieten, diese Brückenadressen an Bedürftige weiterzureichen, mit Hilfe von Organisationen, die sich um diese Verteilung kümmern, um eben zu verhindern, dass diese den Regierungen schnell bekannt werden können. Möchtest du noch irgendwas?
Ja, ich würde gerne einfach nochmal diese Dimension euch irgendwie vor Augen führen. Für mich war das ein sehr langer Prozess, um zu begreifen, was da passiert. Also der ist auch keinesfalls abgeschlossen. Und ähnlich geht es den Leuten, die tatsächlich im Tor-Projekt an der Softwareentwicklung schreiben, wenn man sich auch die Zyklen so ein bisschen begreifbar macht, in denen Softwareentwicklung stattfindet. Es gibt alle 8 bis 12 Wochen gerade eine neue Version der Software. Die akademischen Konferenzen, auf denen die Grundlagen diskutiert werden, weil jede Veränderung der Software ja möglicherweise auch immer das eigentliche Kernziel des Projekts, nämlich Anonymität im Internet bereitzustellen, gefährden könnte oder zumindest die Anonymisierungseigenschaften verändern oder abschwächen könnte, finden eher im 3- bis 6-Monats-Rhythmus statt. Und wir haben einfach einen Gegner, der, Moritz hat es ja auch erzählt, der offensichtlich über große Personalressourcen verfügt, der sagt uns halt, na gut, wenn man das nicht automatisiert abfragen kann, wird es sehr schwierig, 500.000 Adressen abzufragen. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie viele Zuträge das Ministerium für Staatssicherheit hatte, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, wenn man vielleicht einen ähnlichen Satz für China nimmt, dann haben die einfach genügend Leute, wenn da einer von 10 einmal in der Woche eine Mail schreibt, dann haben die alle Adressen drin. 24 Stunden. Ich denke, diese Zeitfenster, die wir da plötzlich erleben, das ist eine Veränderung, die wir bisher nicht kannten und die ja einfach so ein neuer Faktor ist, mit dem wir irgendwie umgehen lernen müssen, weil das Ganze ja eben auch aus einem akademischen Umfeld entstand und das Projekt, in dem ich damals beteiligt war, das hier eben Andreas Pitzmann an der TU durchgeführt hatte, da waren die Zeitfenster eher auch so, wir treffen uns ja eh in 4 Monaten schon wieder auf einer Konferenz. Und jetzt gehen wir plötzlich in immer kleineren Zeitfenstern und die Gegner entwickeln eben immer auch stärkere Kontrolltechnologien, um ihre Kontrolle oder zumindest den Anschein von Kontrolle weiter aufrechtzuerhalten. Und das ist eben auch, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, auch Technologie aus Deutschland, die eingesetzt wird, um diese Kommunikation zu unterbinden. Am Beispiel Irans vor der Wahl haben wir gesehen, dass dort eben so eine Analyse von Sozialnetzen stattfindet und die Technologie stammt von Nokia Siemens Networks, beziehungsweise mittlerweile von einer ausgelagerten Tochter namens Trofico Holding, was der ehemalige Bereich Voice and Data Recording von Siemens ist, die offensichtlich eben genau diese Monitoring-Lösungen verkaufen und sich aber immer auch im Rahmen des Exportrechts natürlich darauf berufen, dass es bei all dem ja immer um Lawful Interception geht, also gesetzmäßiges Überwachen. Das ist schon richtig, nur wenn der Gesetzgeber definiert, die Bevölkerung ist mein Feind und damit ist es gesetzmäßig, sie abzuhören, denke ich, haben wir hier einfach eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, insbesondere auch vor der Tatsache, dass die Gerätschaften, die dort eingesetzt werden, ja nichts anderes mehr sind als das, was hier eingesetzt wird und sich nur noch in der Konfiguration unterscheidet. Ich denke, das ist auch nochmal eine politische Forderung, die wir als Club haben, dass man sich überlegen muss, wenn hier Infrastruktur geschaffen wird, die offensichtlich auch dazu geeignet ist, ein totalitäres Regime zu stützen und zu tragen oder zumindest zu unterstützen, müssen wir dann nicht mit besonderer Sorgfaltspflicht auch öffentlich über den Einsatz dieser Technologien selbst unter unseren ja sehr guten Bedingungen neu diskutieren. Und diese alte Frage des Verhältnisses von Eingriffen des Staates von Freiheit und Sicherheit, die eben konstant neu aushandeln und eben aber auch diese Diskussion stets neu führen.
Und zwar ist unser Graswurzel-Ansatz dahingehend, dass man beispielsweise Router-Firmware abhält. Also hättest du schon mal überlegt, es gibt ja diese Möglichkeit, du kaufst einen Router und du kannst ihn 14 Tagen zurückgeben. Und das heißt, du kaufst jetzt mal einen Router, baust da, man wird jetzt immer so ein Linux-Derivat drauf, du baust das im Prinzip irgendwie ein Tor als Daemon drauf, konfigurierst es, man denkt jetzt nicht klar als Exit-Node, aber so, dass er die Nachrichten weiterschickt. Das ist Tor-Netzwerk-Busse. Dann gibst du den Router zurück, weil das hat und dann kaufst du 50 Router für deine ganze Bespoche, du musst die updaten und sie gibst sie auch zurück, weil die wollten den blau haben. Und wenn das dann mehrere Leute machen, dann ist es ein Fact, dass es dann sehr viele Router in der Wild gibt mit irgendeiner entsprechend unkontrollierbaren Firmware und irgendwann, der jetzt den Router anschaltet, der weiß gleich, da kommt das so ein Symbol, das ist dann meinetwegen grün und wenn dann Tor aktiv ist, so ist ein hellgrün zum Beispiel. Und dann weiß der Opa nicht, ach, Internet geht, und dann macht das Ding noch irgendwie Traffic Shaping und der Opa surft so ein bisschen im Internet rum, und dann weißt du, okay, vom VDSL braucht der Opa, sage ich mal, jetzt 500 Kabel und das ist vor Tor. Ja, und so kannst du das schon machen, das merkt keine Sau. Das merkt nur die Telekom, dass sehr viel Traffic entsteht.
Aber sonst. Zwei Aspekte davon möchte ich aufgreifen. Einmal die weniger kontroverse Idee, überhaupt mit Routern zu arbeiten, auf denen sich eine Tor-Software befindet, die dem Netz hilft. Das ist eine Idee, die immer wieder kommt. Da stellt sich das Problem, dass es auch wirklich jemand umsetzen möchte. Das Tor-Projekt sucht immer nach tatkräftigen Leuten, die sich damit beschäftigen möchten. Wie sinnvoll kann man jetzt eine Firmware für Router ausliefern, die diese Funktionalität schön per Webinterface konfiguriert
und zur Verfügung stellt?
Die siehst du gar nicht. Das ist der zweite Aspekt, der kontroverse Aspekt deiner Idee. Wird auch immer wieder diskutiert, und zwar einfach unter dem Aspekt, dass wir ja bereits etwa 500.000 geschätzte Nutzer haben, die nicht alle aktiv am Netz teilnehmen. Das heißt, was diskutiert wurde und wird, ist, kann man nicht einfach von vornherein die Software so ausliefern, dass der Nutzer ohne sein Zutun bereits als Brücke konfiguriert ist oder als Eingangsknoten.
Das der Exit-Node ist besser. Also das ist, da könnte man ja dann irgendwelche Firma vor, es ist irgendwie ein Opa und dann kommt dann irgendwie das kommt so ein Rollkommando von der Straße her und sagt, hey, du hast böse Forum-Einträge gemacht. Ich dachte, was? Ich lese doch immer nur BBC, ich mache doch alles Böses und ich will keine Porn oder sonst was. Das ist ein bisschen schwierig. Also, aber wenn jetzt meinetwegen irgendwie so ein. Du kannst mal wieder daran erkennen, wie der Router konfiguriert ist. Ob er jetzt always on konfiguriert ist, dann hat er eine Flatrate, dann kannst du das machen. Und wenn er jetzt immer im Modus ist, wieder auswählt, dann hat der Mensch keine Flatrate.
Und dann machst du es halt nicht. Ohne jetzt auf die subversive Idee nochmal eingehen zu wollen. was du natürlich grundsätzlich recht hast, was du ansprichst. Tor ist eine, also der Sammelbegriff ist Privatsphäre fördernde Technologie, Privacy Enhancing Technology, PET. Und natürlich ist genau das sowohl seitens des Tor-Projekts als auch seitens des CCC als auch diverser anderer Gruppen immer ein Schritt gewesen, Privatsphäre fördernde Technologien als Standard in die Betriebssysteme aufzunehmen. Wir denken nur an die Möglichkeit, das Home-Verzeichnis zu verschlüsseln. Wie lange hat das gedauert, bis es endlich da war? Und natürlich hilft es. Natürlich würde es auch helfen, wenn das entsprechende Tor-Modul in OpenWRT, DDWRT, was auch immer, schon mal vorhanden wäre. Das Kernproblem hier ist, dass die Hardware einfach unfassbar schlecht und langsam ist. Also es zeigt sich ja schon, dass in der Regel die Hardware, Kapitalismus hat ja auch seine guten Seiten, immer schön billig ist. Also so ein Router kostet ja inzwischen nichts mehr, aber er ist halt auch genau deswegen so billig, weil er genau die Anforderungen, die er zu erfüllen hat, erfüllt und viel mehr Luft ist da nicht mehr. Ein weiteres Problem aus Sicht des Tor-Projekts ist, wenn da plötzlich 500.000 Nutzer deployed werden und dazukommen, wie verändert sich das Netz? Das sind halt auch Fragen. Wenn wir von 2.000 Routern auf 20.000 gehen oder auf 200.000, weil du sagst, man macht eine Middle-Node auf jedem Router und wenn es nur 10 Kilobyte sind, was sicherlich helfen würde, würde das ja aber das Netz unfassbar ändern. Und das Problem ist, die Idee dahinter war ja immer noch eine akademische, mit dem einzigen Unterschied, man baut es halt jetzt mal und guckt, wie es funktioniert, damit man ein bisschen Empirie mit reinbringt in die Forschung.
Das Problem ist, du hast dieses Hijack-Problem nicht, dass der Staat so und so viele Nodes ownen kann. Weil wenn jetzt so und so viele Leute diese Nodes haben und gar nicht bekannt ist, dass diese Nodes da sind, dann hast du sehr, sehr viele Nodes in der Wildnis, die, ja, wo man erstmal gar nicht weiß, wo die sind. Der Nutzer weiß nichts davon und es sind extrem viele. Das heißt, wenn jetzt der Staat versucht, welche zu ownen, dann ist die Anzahl der geownten Nodes immer klein gegenüber der Nodes, die jetzt als Relay-Nodes ungeownt sind.
Gut, das Problem ist ja in der Struktur schon so angelegt, dass wir davon ausgehen, auch wenn ein Staat böse ist, funktioniert es trotzdem. Das ist ja genau das Beispiel jetzt an Iran oder China, dass die Annahme ja immer war, selbst wenn ein Staat aktive Unterbindungsmaßnahmen im Netz versucht, gibt es trotzdem die Möglichkeit zur Kommunikation, und zwar die Sicherstellung der Kommunikation und die Tatsache, dass es unbeobachtet stattfinden kann. Das Problem, was du dann entgegnen könntest, ist, was, wenn wir plötzlich nur noch totalitäre Diktaturen auf der Welt haben, aber das können wir nicht mit Technik lösen.
Ja klar. Aber sag ich mal, wenn du jetzt beispielsweise...
Ich glaube, das sollten wir vielleicht in der Face-to-Face fortsetzen. Ich habe gerade auch schon den Hinweis bekommen, dass wir am Ende der Zeit sind. All jene, die noch Interesse haben, ich denke, wir können uns einfach gleich noch in kleinere Gruppe vielleicht unten irgendwo zusammensetzen.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir da noch haben, aber ich denke, ich kann noch kurz ansprechen, was eigentlich meine Idee hinter dem Verein ist, der jetzt im Entstehen ist, und dazu auffordern, auch nochmal mit mir zu sprechen darüber. Mein Experiment hat begonnen Mitte des Jahres, indem ich gesagt habe, warum kann man diese ganzen Problematiken nicht aus dem freiwilligen Bereich auch auf eine kommerzielle Stütze stellen? Also ganz provokativ, wo befinden sich hier Marktlücken? Wenn ich so wie ihr hier sitzt, gerne dem Netz beisteuern würdet, wir erleben das auf der Mailingliste immer wieder, dass Leute anfragen, wie kann ich das Netz unterstützen, aber ich möchte doch keinen Exit-Node laufen lassen. Nämlich diese Exit-Knoten sind sehr gefragt und da gibt es leider sehr wenige, weil natürlich diese rechtlichen Konsequenzen, die man damit zu tragen hat, falls wirklich einmal irgendwas passiert, den meisten Nutzern dann doch zu weit geht. Deswegen war meine Marktlücke, auf die ich mich geworfen habe, zu sagen, wir stellen diesen rechtlichen Rahmenwerk zur Verfügung, wir übernehmen die Haftung für Knoten, die wir für euch betreiben. Das heißt, eine Art Hoster für Tor-Exit-Knoten, ähnlich dessen, was der Chaos Computer Club, ähnlich dessen, was German Privacy Foundation macht, aber mit dem Tick, ich kann mir meinen eigenen Knoten dort installieren lassen, dort aufsetzen lassen.
Das ist der Unterschied.
Das war ein Experiment zu untersuchen. Gibt es nicht diesen Anspruch, statt dem Chaos Computer Club eine Spende zu geben, sich selbst einen Knoten zu kaufen?
Das
ist ein psychologischer
Unterschied. Hast du eine Spende, hast du 100.000 Knoten ausgegeben?
Der psychologische Unterschied ist, dass ich Nutzer ansprechen kann, die gerne eigentlich eine eigene Knoten betreiben würden, das aber nicht auf die Kappe nehmen wollen. Das funktioniert gut. Momentan stemmen wir einen der schnellsten Exit-Knoten. das Netz ist. Das zweite ist, wofür es noch keinen Anbieter gibt, sind diese Bridge-Adressen. Brückenadressen anzubieten, und es gibt Anfragen an das Tor-Project nach solchen Adressen, die bisher das Projekt nicht beantworten konnte, nicht erfüllen konnte, weil sie eben selbst nicht teilnehmen an der Infrastruktur. Das ist eine Lücke, die bisher noch nicht geschlossen wurde.
Mhm. Das kann ein Privatmann mäßig gut was machen. Wenn jetzt beispielsweise der Opa in Deutschland einen HTTPS-Server auf seinem DSL laufen hat und dann der Chinese sich da einwählt, das tut den Opa nicht mehr. Die Chinesen kommen ja nicht mehr in sein Altenheim und bauen sein Apple oder so.
Der dritte Aspekt, an dem wir arbeiten, ist das, was du angesprochen hast, nämlich zu untersuchen, gibt es Router, welche Router sind geeignet dafür, genug Kapazität, um diese Tor-Software zu laufen lassen, dann das in Form eines Images zur Verfügung zu stellen, aber eben auch, und das hat das Tor-Project auch nicht sich auf die Kappe geschrieben, dieses Produkt zu vermarkten, ganz provokativ ausgedrückt wird. Es ist ein gemeinnütziger Verein, wir haben kein Interesse daran, jetzt damit Geld zu machen, aber ein bisschen sozusagen den Markt zu füttern mit, ja, ich kann dir einen solchen Router verkaufen, du musst nicht wissen, wie man Firmware flasht, du musst dich damit nicht auseinandersetzen.
Und interessanter fände ich halt einfach für jeden Router irgendwo ein Firmware-Update anzubieten. Das heißt, du hast jetzt irgendwie ein Speedport, keine Ahnung was, loggst dich da ein und sagst einmal Firmware-Update und dann läuft halt dann mal ein Relay-Modus.
Und dann kommt man dort.
Ja, klappt nicht, bitte. Das Tor-Project wartet auf dich.
Ja, aber nochmal eine Frage. Gibt es denn schon Möglichkeiten, die ganzen Bridges zu schützen, bevor dass die irgendwie immer gesperrt werden? Gibt es da schon Ideen?
Also es gibt eben die Möglichkeit, sich per E-Mail anzufordern, das habe ich angesprochen, die Möglichkeit, auf einer Website sich einen Teilbereich zu geben zu lassen. Und das dritte ist, das Tor-Project direkt anzusprechen. Und diese drei Pools an Adressen sind getrennte Pools. Das heißt, es gibt einen ganz kleinen Bereich an Adressen, die nicht per Web ausgeliefert werden und nicht per E-Mail ausgeliefert werden, sondern nur kontrolliert verteilt werden. Der Groß und die anderen beiden splitten sich. Dann zusätzlich die Möglichkeit, wenn du eine Bridge betreibst, die als privat zu markieren, sodass deine Adresse nicht dem Tor-Project direkt zur Verfügung gestellt wird, sondern du die verteilen kannst mit deiner eigenen Infrastruktur. Da gibt es Foren, bin ich über eins mal gestolpert, wo sich Iraner austauschen, wo der Exil-Iraner oder der Ausgewanderte das daheim betreibt, und die tauschen solche Adressen über Foren aus. Und dann ist es natürlich immer schwieriger.
In der Stadt ist es. Bitte? In der Stadt ist die Probenlos.
Natürlich, das ist immer schwierig.
Aber das, denke ich, hatte ich gerade schon versucht auszudrücken, ich weiß nicht, wie gut das rüberkam. Ich glaube nicht, dass wir mit Technik so großdimensionierte soziale Probleme lösen können, sondern die müssen wir einfach in unserem Gemeinwesen lösen und im Zweifel dann eben aber auch versuchen, wie auch in dieser Prozess der Weltstaatlichkeit irgendwann ablaufen wird, vielleicht so als Best-Effort-Modell Demokratie, keine Ahnung. Aber das, denke ich, kann man nicht technisch lösen. Was man technisch lösen kann, sind kleine Probleme, die wir gerade haben, wie die fehlende Anzahl von Adressen und Bandbreite und möglicherweise auch die fehlende Anzahl an Augen, die mitliest und mitdenkt. Wenn ihr also Gehirnzeit oder Rechenzeit übrig habt, dann spendet die gerne.
Wie kriegt ihr das jetzt hin, für die Bridges, die dynamischen IP-Adressen zu umgehen, also das Problem der dynamischen IP-Adressen zu umgehen?
Das bleibt ein Problem.
Ja, okay. Ja, aber falls es nur dasteht, dass das auch okay ist.
Ja, die sind deswegen okay, weil selbst die 24 Stunden, die deine Adresse zur Verfügung steht, jemandem helfen kann, der sonst keinerlei Möglichkeiten hat.
Und etwa genauso lang sind wie das Zeitfenster, in dem die Chinesen andere Nodes sperren. Also die haben halt auch immer so einen Tag, wo sie hinterherhinken. Und wenn wir halt jetzt einfach das Echtzeitspiel spielen, indem wir immer in 24 Stunden Rhythmen spielen,
dann kann nur der Aufruf bleiben, sich mit uns zu unterhalten, auch mal auf die Tor-Servers.net-Seite zu gehen. Tor Project liefert die Software. Es ist wirklich sehr einfach, eine Bridge zu betreiben. Es gibt ein paar Screenshots. Ich denke, es ist nicht mehr Aufwand als 5 Minuten, das auf seinem Rechner zu installieren. Ich lade euch alle ein, das mal auszuprobieren, wenn es irgendwie Probleme gibt. Ich bin hier in Dresden, Ich setze mich auch gerne mal mit jemandem zusammen, jederzeit mir einfach eine E-Mail schreiben. Aber im Endeffekt sollte das wirklich kein Problem sein.
Ich habe eine technische Frage dazu. Ich habe das.
Achso,
ich zuerst. Bei dieser Western-Grundsatz erzählt gehabt, dass die Bridges-Busse dreifach gesperrt werden.
Das ist der momentane Stand in China.
Ja, ich habe übrigens gesagt, weil das trotzdem relativ wenig Leute dann genutzt hatten in der gewissen Zeit. Kann man sich so machen, dass man sagt, man mischt einfach noch ein paar Parteifunktionäre, ein paar IP-Adressen mit rein?
Das ist dann das Problem mit den drei Tagen, um darauf kurz einzugehen, ist, es wird deswegen wenig benutzt, denn wenn eine IP-Adresse 24 Stunden gilt, bis der ISP in Westeuropa oder Nordamerika eine neue vergibt, dann ist nur für 24 Stunden unter dieser IP-Adresse eine Bridge erreichbar. Sie ist aber auch für die zwei Benutzer, die es danach bekommen, noch unbenutzbar aus dem chinesischen Internet. Aber offensichtlich sind sie so clever zu sagen, na gut, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann sperren wir bald das gesamte Internet, also werfen wir die Filter nach 72 Stunden wieder weg, in der Annahme, dass da nichts mehr nachkommt. Vielleicht gibt es auch noch einen Test, das wissen wir natürlich nicht, ob es da Sensoren gibt, die das nochmal überprüfen, ob dort ein entsprechender Dienst lauscht. Generell denke ich, ist das halt auch einfach ein Problem, wie groß kann die Filterlist werden, die wird halt auch irgendwann gegen das RAM-Limit stoßen. Das ist ja was wir bei Routern sehen im Netz, also jetzt nicht bei Tor-Routern, sondern bei der normalen, klassischen IP-Router-Technologie, ist die Anzahl der Netze, die vergeben werden, inzwischen so hoch und streckenweise so kleinteilig, dass die Netzgröße in den letzten 20 Jahren immer stärker angewachsen ist. Das heißt, niemand bekommt mehr 256 Adressen am Stück oder noch kleinere, weil die einfach aus den Router-Tabellen rausfallen. 65.000 Adressen, also das, was jetzt in Slash 16 ist, früher ein Class B-Netz, kriegt man auf jeden Fall noch unter. Momentan vergibt es RIPE, die europäische Vergabeeinrichtung, Selbstvergabeeinrichtung für IP-Adressen Slash 19. Das sind 8.000 Adressen am Stück. Alles, was drunter ist, was weniger Adressen aggregiert am Stück sind, passen nicht mehr in die Router-Tabellen. Auch wenn du bei Cisco oder Juniper das rechts-unten-Modell mit ganz viel Speicher bis zum geht nicht mehr kaufst, passt einfach nicht mehr rein. Also das weltweite Internet ist zu groß geworden, um in die Router-Tabellen zu passen. Und offensichtlich gibt es ja auch ähnliche Probleme dann in der Filtertechnologie. Die müssen ja auch entsprechende Tabellen vorhalten. Und die haben noch das Problem, dass sie eben nicht aggregiert filtern, sondern tatsächlich individuell. Also sie filtern dann nur den einen DSL-Teilnehmer in dem Block und nicht alle 2 Millionen Kunden dieses ISPs.
Ja, also das wäre so, ja, das wäre mein Einwand gewesen, das hält sich ja nichts davon ab, diese ganzen Adressblöcke, die von den ISPs dynamisch vergeben werden, zu blockieren.
Nein, aber dann können Sie sich auch gleich einfach vom Internet abklären. Das ist genau die Frage, schaffen Sie ein nationales Intranet und sagen, wir pfeifen auf die Außenwelt, wenn die Container in deren Richtung gehen, ist schon okay.
Wenn man einfach auf IPv6 umsteigt und dementsprechend viele IP-Adressen zu verbieten.
Das ist eine der spannenden Fragen, die wir gerade erleben. Also IPv6 gibt es noch nicht in Tor, also auch nicht als Transportkapazität, wird aber gerade umgesetzt, dann entsprechend auch als Service. Das ist, denke ich, was wir in den nächsten 2 Jahren erleben und das ist für uns genauso spannend wie für dich gerade. Ja, ich denke, soweit mal zum allgemeinen Teil.
Dann bedanke ich mich auf alle Fälle für eure Teilnahme, Anwesenheit, Zuhörerschaft. Und kann nur noch mal betonen, ich stehe als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung hier in Dresden. Andreas ist sicher auch bereit, aus Berlin zu fungieren. Und den Aufruf nochmal zu starten, einerseits sich mit der Technologie zu beschäftigen, die Software auszuprobieren, mal zu prüfen, ob man nicht selber eine Bridge oder einen Entry-Knoten betreiben möchte und andererseits sich zu überlegen, ob man nicht Teil eines größeren Vorhabens sein möchte, indem man sich mit mir kurz schließt. Es gibt viel zu tun, ganz praktisch, auch wenn jetzt jemand, das Spektrum der Beteiligung ist sehr breit, was das Vorwissen irgendwelcher Linux-Fähigkeiten und so weiter angeht. Aber eben auch die Möglichkeit, falls jemand die technologischen Hürden nicht gehen möchte, uns finanziell zu unterstützen, um dieses Netzwerk weiterhin am Leben zu erhalten.
Und last but not least, wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, es muss ja nicht immer Tor sein, wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, von denen ihr glaubt, dass die Probleme, die ihr da draußen seht, behoben werden sollen, sprecht mit anderen Leuten drüber. Ich denke, das ist genau das Wesensmerkmal westlicher Demokratien, dass man über die meisten Ideen, solange sie nicht so weit am Rand sind, dass es nicht mehr konsensfähig ist, recht gut diskutieren kann. Wenn ihr sagt, das ist doch alles Quatsch, was ihr da tut, ist eine bessere Idee, scheut nicht davor, sie anderen mitzuteilen und die mal gegen andere Gehirne laufen zu lassen und einfach zu gucken, was passiert.